Wir haben einen Gott der Geschichte. Gott ist der Gott der Geschichte und er schreibt Geschichte. Und Gott hat die Zukunft genau geplant. Und in diesem Plan hat unser Schöpfer eine erstaunliche, eine sensationelle Überraschung vorgesehen. Und nämlich die Evakuierung aller Gläubigen, die am Ende des Gemeindezeitalters auf dieser Erde leben werden. Diese Evakuierung der Gläubigen wird auch Entrückung genannt in der Bibel. Es wird ein dramatischer Eingriff Gottes in die Geschichte unserer Welt sein. Für die Menschen, die zurückbleiben werden, wird es schockierend, beängstigend sein und erschreckend. Für die, die abgeholt werden, wird es der schönste Tag ihres Lebens sein. Es wird das größte vorstellbare Glück sein, das ein Mensch erleben kann. Seltsamerweise erwarten viele Christen die Entrückung nicht mehr. Noch fataler ist die Tatsache, dass viele Kirchen und Gemeinden dieses biblische Thema vollständig ignorieren und ausblenden. Aber ich denke, wir dürfen diese Tatsache nicht einfach schulterzuckend zur Kenntnis nehmen. Wir wollen uns selbst und die Christen, die uns zuhören, sensibilisieren und wachrütteln. Das brauchen wir alle. Denn die Entrückung wird ganz sicher das nächste große Ereignis der Weltgeschichte sein, das jeden Menschen auf diesem Planeten treffen wird, positiv oder negativ. Lange Zeit war die Entrückung der Gemeinde ein Geheimnis. Niemand wusste davon, dass Gott so etwas geplant hat. Keiner der Propheten des Alten Testaments wusste davon und hat davon berichtet. Sie hätten es auch nicht verstanden, denn die Gemeinde selbst war ein Geheimnis. Und es war im Alten Testament den Gläubigen nicht bekannt, dass Gott seine Gemeinde bauen wird, die aus allen Völkern und Nationen zusammengesetzt sein wird. Und dann kam Jesus Christus in unsere Welt, er wurde Mensch, er kam mitten in die Geschichte hinein und er offenbarte uns beide Geheimnisse. Er teilte seinen Nachfolgern seinen Plan mit und er sagte, ich werde meine Gemeinde bauen. Und er sagte auch, wenn das abgeschlossen ist, wenn die Gemeinde vollzählig ist, werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und damit hat Jesus die Entrückung zumindest angedeutet. Dieses Geheimnis der Entrückung wurde dann ausführlich behandelt durch die Apostel, vor allen Dingen durch Paulus. Nun, bei meiner letzten Predigt haben wir darüber gesprochen, dass die Entrückung plötzlich, in einem Augenblick geschehen wird. Heute möchte ich mit euch zusammen über einen weiteren Aspekt der Entrückung nachdenken, und zwar die große Trennung, die große Scheidung, die geschehen wird, wenn die Entrückung geschieht. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen, sagt Jesus. Jesus berichtet uns über die Dinge, die geschehen werden, bevor er wiederkommt, und auch über die Entrückung selbst im Matthäus-Evangelium Kapitel 24. Meiner Meinung nach beginnt er über die Entrückung zu reden, so verstehe ich dieses Kapitel, das nicht ganz einfach ist, ab Vers 36 in Kapitel 24. Und ich möchte diesen Abschnitt lesen, Matthäus 24, 36 bis 41. Jesus sagt, wir merken, dass er von einem anderen Termin jetzt spricht. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte. So wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, die eine wird genommen und die andere zurückgelassen. In diesem Kapitel, Kapitel 24, beantwortet Jesus die Frage der Jünger: Was wird das Zeichen für dein Kommen sein und für das Ende der Welt? Und aus dem Gesamtzusammenhang dieses Kapitels und des gesamten Neuen Testaments als Ganzes verstehen wir, dass das Kommen unseres Herrn, seine Wiederkunft, zweigeteilt ist. Sie wird in zwei Schritten vollzogen. Jesus wird zuerst kommen und seine Gemeinde abholen. Dann beginnt die schlimmste Zeit in der Geschichte dieser Welt. Die Bibel nennt diese Zeit die große Trübsal, die so schlimm sein wird, sagt Jesus, wie sie nie vorher und nie danach sein wird. Am Ende dieser 7 Jahre kommt Jesus dann öffentlich, sichtbar für alle zurück. Er kommt dann als Richter und als König, um seine Feinde zu richten und um sein Reich auf dieser Erde aufzubauen. Nun ab Vers 36, wie wir es gelesen haben, beginnt Jesus mit seiner Rede über die Entrückung. Das wird aus diesen Worten deutlich, so meine ich: Um jenen Tag und die Stunde aber weiß niemand, nicht einmal die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Den Termin der Entrückung kann niemand berechnen. Viele haben es versucht, alle sind gescheitert und wir sollten uns vor diesem Fehler hüten. Mit dem Tag seiner sichtbaren Wiederkunft aber als König und als Richter verhält es sich anders. Dort werden uns Zeitangaben gemacht, tatsächlich. Und die Menschen, die zu der Zeit leben werden und glauben werden, werden genau wissen, wann der Herr kommt, als König sichtbar für alle Welt. Sie werden zählen, Monate, Tage. Die Bibel sagt uns 2x3,5 Jahre, 2x42 Monate und dann sagt sie sogar 2x1260 Tage. Also man wird den Tag schon berechnen können und wissen können, dann kommt der Herr. Aber den Tag der Entrückung kann man nicht berechnen. Jesus sagt in unserem Text auch, dass es bei der Entrückung ähnlich zugehen wird, wie es in den Tagen Noahs vor der Sintflut war. Erstaunlich. Nun, bei der Sintflut handelte es sich ja um ein Zorngericht Gottes. Die Welt wurde immer gottloser und Gott hatte vor, die Welt durch die Sintflut zu richten. Allerdings traf dieses Zorngericht die 8 gottesfürchtigen Menschen, die noch übrig geblieben waren. Auf der gesamten Welt, das muss man sich mal vorstellen, nur 8 gottesfürchtige Menschen. Und diese gottesfürchtigen 8 traf das Gericht Gottes in der Sintflut nicht. Noah und seine Familie waren bereits 7 Tage vor der Sintflut in Sicherheit in der Arche. Und hier ist die Parallele zur Entrückung der Gemeinde, wie ich es verstehe. Noah und 7 weitere Mitglieder seiner Familie wurden sozusagen mit der Arche aus dem Gericht der Sintflut entrückt. Offensichtlich meint Jesus mit diesem Bezug auf die Tage Noahs die Entrückung der Gemeinde. Wie Noah und seine Familie wird die Gemeinde aus der Gefahrenzone der kommenden Katastrophen evakuiert und in Sicherheit gebracht werden durch die Entrückung, bevor dieses schlimme Gericht der großen Trübsal über diese Welt hereinbricht. In den Tagen Noahs wurde Noah mit seiner Familie auch angenommen. Die anderen wurden für die Sintflut zurückgelassen. Bei der Entrückung wird die Gemeinde angenommen werden, die anderen Menschen werden für die Gerichte der Trübsalszeit zurückgelassen werden. Dann werden 2 auf dem Feld sein, sagt Jesus. Der eine wird angenommen, der andere wird zurückgelassen. 2 Arbeitskollegen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, die eine wird angenommen, die andere wird zurückgelassen. Und Lukas ergänzt noch, zwei werden in einem Bett schlafen. Der eine wird angenommen und der andere zurückgelassen. Möglicherweise geht es dabei um ein Ehepaar. Die Entrückung wird also der Tag der großen Scheidung, der schmerzvollen Trennung sein. Ähnlich wie bei dem Tod eines lieben Menschen werden viele Menschen, die zurückbleiben, ihre Lieben vermissen an jenem Tag. Es wird bedeuten, Abschied zu nehmen, mit einem Unterschied. Es wird keine Beerdigung geben. Es wird keinen Sarg und kein Grab und keinen Leichnam geben. Aber die Trauer und das Entsetzen werden weltweit sehr real und sehr, sehr groß sein. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Millionenfach gleichzeitig auf der ganzen Welt werden Menschen weinen und trauern und ihre Lieben vermissen. Denn der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen werden. Nun, wir wollen uns drei Fragen stellen heute. Die erste Frage ist, wer wird angenommen? Wer wird denn entrückt werden? Diese Frage beschäftigt alle Christen, mit Sicherheit. Was sind die Voraussetzungen, die ein Christ erfüllen muss, um für die Entrückung bereit zu sein? Was muss ich tun, damit ich auch entrückt werde? Nun, die Bibel lässt uns darüber nicht im Unklaren. Grundsätzlich kann man dazu sagen, dass für die Entrückung keine besondere extra Voraussetzung erfüllt werden muss. Keine, die über das hinausgeht, was es bedeutet, Christ zu sein. Man könnte sagen, jeder Christ wird entrückt werden. Und das ist richtig. Christ zu sein ist die absolut erforderliche und gleichzeitig die einzige Bedingung, die ein Mensch erfüllen muss, wenn er für die Entrückung der Gemeinde bereit sein will. Aber heute ist es nicht mehr so ganz klar, was es bedeutet, Christ zu sein. Und das ist die Tragödie unserer Zeit. Was bedeutet es wirklich, ein wahrer Christ zu sein? Es herrscht viel Verwirrung über diese Frage, auch in christlichen Kreisen. Nicht zuletzt hat natürlich die liberale bibelkritische Theologie dazu sehr, sehr massiv beigetragen. An dieser Stelle möchte ich ein persönliches Zeugnis einfügen. Mitte der 80er Jahre studierte ich in Kanada Theologie. Und wie es sich damals zu meiner Überraschung herausstellte, unterrichteten an diesem College nicht nur bibeltreue Dozenten, sondern auch liberale und bibelkritische. Es war also eine Mischung von Dozenten, die ich so nicht erwartet hätte. In einer der Vorlesungen stellte ein Student dem Dozenten eine simple Frage. Er fragte, sagen Sie bitte, wie würden Sie definieren, wer ist ein Christ? Der Dozent dachte lange nach, einige Minuten, und sagte dann, leider kann ich auf diese Frage heute nicht antworten, ich habe mich nicht vorbereitet. Diese Antwort eines Professors, der offensichtlich verwirrt war durch den Einfluss der liberalen Theologie, hat mich damals sehr schockiert und auch viele andere Studenten. Kann es sein, dass ein Professor der Theologie eine so einfache, so simple Frage nicht aus dem Stegreif beantworten kann? Und doch ist diese Verwirrung symptomatisch für einen Großteil der heutigen theologischen Welt und veranschaulicht die Tragödie einer Theologie, die sich anmaßt, Gottes Wort in Frage zu stellen. Aber welche Antwort finden wir in der Bibel selbst auf diese Frage? Wer ist ein Christ? Nun, erstens, ein Christ ist ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt. Das sagt schon das Wort Christ aus. Ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt. Das bedeutet, dass ich glaube, dass Jesus der Menschgewordene Gott ist und dass er meine Sünden und die Sünden der ganzen Welt ans Kreuz genommen hat, dass er für die Sünden der Welt am Kreuz gestorben ist und mein Gericht stellvertretend für mich getragen hat. Das ist das Fundament des christlichen Glaubens. Dazu gehört auch die Auferstehung. Er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist siegreich auferstanden und er hat den Tod besiegt. Ohne den Glauben an diese Tatsachen gibt es kein Christsein. Nur Vorsicht ist auch hier geboten. Alleine das Fürwahrhalten dieser Wahrheiten ist noch kein rettender Glaube und macht auch noch keinen Christen. Der lebendige Glaube bedeutet, dass der Mensch sich bewusst entscheidet, ein Jünger, wir würden heute sagen Schüler Jesu zu werden. Jesus ruft Menschen, die an ihn glauben, immer in seine Nachfolge. Ja? Man kann nicht Christ werden und kein Jünger Jesu sein, nicht in die Nachfolge eintreten, das geht nicht. Und diese Nachfolge Jesu beginnt mit einer konkreten Lebenswende. Die Bibel nennt diese Lebenswende Umkehr oder Buße oder auch Bekehrung. Und bei dieser Bekehrung bekennt der Mensch Gott seine Sünden. Er erkennt sich als Sünder und bekennt diese Sünden Gott und nimmt die Vergebung, die Gott uns anbietet in Jesus Christus, dankbar an. Und wenn das geschieht, vollbringt Gott selbst ein Wunder im Herzen dieses Menschen. Eine neue Geburt, ohne die niemand wiederum Christ sein kann. Das macht Gott. Das ist seine Seite der Medaille, die wir Bekehrung nennen. Bei dieser Wiedergeburt, sagt die Bibel, bezieht der Heilige Geist Wohnung im Herzen eines Menschen. Jeder Mensch also, der eine wahre Bekehrung und damit auch eine Wiedergeburt erlebt hat und deshalb den Geist Gottes in sich hat, ist ein Christ. Noch einmal, jeder Mensch, der eine wirkliche Bekehrung erlebt hat und damit verbunden auch die neue Geburt, bei der der Geist Gottes in sein Herz einzieht, ist ein Christ. Gläubig werden, Christ werden im Sinne der Bibel beinhaltet dieses alles. Der Mensch erlebt das in der Regel nur als ein schlichtes Gebet der Buße zu Gott. Mit dieser Lebenswende, die die Bibel also Buße oder Bekehrung nennt, nimmt der Mensch Jesus Christus persönlich in sein Herz und in sein Leben auf. Jesus wird zu seinem persönlichen Retter und Herrn und der Christ lebt mit Jesus und lernt ihn immer mehr kennen. Den Christen und seinen Herrn verbindet eine reale persönliche Beziehung. Und deswegen sagen wir auch, das Christsein, das Christentum, das wahre Christentum ist keine Religion. Es ist eine Beziehung. Sie wächst ab diesem Moment und sie vertieft sich. Wir haben also gesagt, zweitens, ein Christ ist ein Mensch, der Jesus nachfolgt. Vielleicht muss das noch etwas deutlicher erklärt werden. Die Bekehrung ist der Anfang des christlichen Glaubens. Mit dieser Lebenswende beginnt die Nachfolge. Jesus hat die Menschen, die an ihn glauben, immer in seine Nachfolge gerufen. Immer. Folge mir nach, hat er immer wieder gesagt zu seinen Jüngern. Sie wurden also ab dem Moment des Gläubigwerdens mitgenommen in die Schule Jesu. Er war der Meister und sie die Schüler, die Jünger Jesu. Er lehrte sie, er gab ihnen Aufgaben, erteilte ihnen Anweisungen, korrigierte sie, ermutigte sie, inspirierte sie durch sein Vorbild. Nun, die Nachfolge ist der Beweis für die Echtheit des Glaubens. Jemand, der Jesus nicht nachfolgt, ist kein Christ. Der Glaube ist dann auch nicht echt. Es gibt kein wahres Christsein ohne Nachfolge. Die Nachfolge ist so wichtig, weil Jesus nicht nur Retter und Erlöser ist, sondern auch Herr und Meister eines jeden Christen. Es gibt Menschen, die wollen Jesus gerne als Retter haben, aber sie lehnen seine Herrschaft über ihr Leben ab. Sie sagen, Vergebung will ich haben, in den Himmel will ich kommen, aber meine Lebensweise werde ich nicht ändern und ich lasse niemanden reinreden in mein persönliches Leben, in meine Beziehungen zum Beispiel. Das geht aber nicht. Jesus selbst bestimmt die Bedingungen des Christseins und macht sie unmissverständlich klar. Er sagt, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach täglich. Die Nachfolge ist einerseits für uns gläubige Menschen eine tägliche Herausforderung. Sie bedeutet, uns zu verleugnen und immer das Kreuz auf uns zu nehmen. Denn von Natur aus möchten wir uns selbst nicht verleugnen, wir möchten uns verwirklichen. Die Selbstverwirklichung steht auf der Prioritätenliste des Menschen ohne Gott an oberster Stelle. Aber Jesus sagt nein, nicht Selbstverwirklichung, Selbstverleugnung. Und in diesem Sinne ist die Nachfolge für den natürlichen Menschen ein Kreuz, das er täglich auf sich nimmt und trägt. Aber auf der anderen Seite macht die Nachfolge das Christsein sehr simpel, sehr einfach. Christsein ist keine komplizierte Wissenschaft, keine hochtheologische Angelegenheit. Ein Christ schaut auf Jesus, auf sein Leben, auf sein Reden, auf seinen Charakter, auf seine Handlungen und versucht, ihm nachzuahmen. Der wird dabei durch den Heiligen Geist ermutigt und von Jesus an der Hand genommen und geführt. Das ist Christsein. In dieser Schule der Nachfolge erlebt jeder Schüler Erfolge und Misserfolge. Er macht Fortschritte und er macht Rückschritte. Aber zu dieser Schule der Nachfolge gibt es keine Alternative. Wer bewusst und willentlich aus der Schule der Nachfolge aussteigt, ist kein Christ. Es gab immer wieder Menschen, die Christen geworden waren. Zumindest haben sie das gesagt. Und auch heute gibt es diese. Und sie haben begonnen, Jesus nachzufolgen und sind dann ausgestiegen aus der Schule der Nachfolge. Und mit dem Ausstieg haben sie aufgehört, Christen zu sein. Es ist ganz einfach. Nun, wenn Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde abzuholen, dann holt er die Menschen ab, die zu ihm gehören. Er holt die Seinen ab, nicht die Fremden. Und die Seinen sind die, die ihm nachfolgen, seine Jünger, die an ihn glauben, in denen sein Geist wohnt. Wir können drittens auch noch hinzufügen und sagen, ein Christ ist ein Mensch, der zur Gemeinde gehört. Ich weiß, dieser Punkt ist sehr umstritten und vielleicht sitzt du hier und sagst, da bin ich nicht einverstanden. Ich muss keine Gemeinde haben. Ich muss nicht mit der Gemeinde mitleben. Nun, ich sage das, was die Bibel sagt und wir können das alle mit nachvollziehen. Es gibt in dieser Schule der Nachfolge nämlich keine Privatschüler bei Jesus. Die Schule der Jüngerschaft ist immer eine Gemeinschaftsschule und sie heißt Gemeinde. In der Gemeinde sind Kinder Gottes versammelt, sie haben einen Vater, einen Erlöser und sie folgen ihrem Meister gemeinsam nach. Jesus selbst hat diese Gemeinschaftsschule angekündigt und gesagt zu Petrus, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Jesus nachzufolgen bedeutet also, in seiner Schule der Gemeinde integriert und involviert zu sein. Um zu verstehen, was Jüngerschaft bedeutet, ist es gut, immer wieder auf die ersten Christen zurückzuschauen. Wie haben sie Jüngerschaft und Nachfolge verstanden und gelebt? Sie waren sehr nah dran an Jesus, an seinen Worten. Sie kannten ihn persönlich. Beim Lesen der Apostelgeschichte stellen wir sehr schnell fest, dass Nachfolge für die ersten Christen unter anderem bedeutete, sich als Gemeinde zu organisieren, sich zu versammeln und in enger Gemeinschaft miteinander zu leben. Sie trafen sich sogar jeden Tag. Sie hatten sogar alles gemeinsam, ihren Besitz. Kein Gesetz, kein Gebot des Herrn, sie haben es aber gemacht. Gott will, dass seine Kinder eine große Familie bilden und gemeinsam die wichtigsten Fächer der christlichen Jüngerschaft so in Gemeinschaft praktisch miteinander lernen. Gott und einander lieben ist das Hauptfach in dieser Schule. Einander vergeben. Gott und einander dienen. Ein weiteres Fach. Den anderen höher zu achten als mich selbst. Das muss ich nicht, wenn ich Privatchrist bin und keinen Kontakt und Gemeinschaft mit Christen habe, nicht zur Gemeinde gehöre und nichts mit ihr zu tun haben will. Muss ich keinen höher achten als mich selbst, muss keinem dienen, muss keinen praktisch lieben. Aber das geht nicht. Andere Fächer, Demut und Sanftmut. Jesus hat gesagt, lernt von mir, denn ich bin demütig, sanftmütig und von Herzen demütig. Selbstbeherrschung, Unterordnung und Gehorsam, Gebet und Glauben, Verantwortung und Verbindlichkeit, Geben und Opfern. Das sind die Hauptfächer in dieser Schule, die wir Jüngerschaft nennen. Nun, der sichtbare Einstieg in diese Gemeinde ist die Taufe. Der gläubig gewordene Mensch bekennt sich in der Taufe öffentlich zu seinem Glauben an Jesus Christus. Jesus hat gesagt, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Die Taufe gehört dazu. Sie ist wichtig, weil sie Jesus wichtig war. Die Taufe ist für die Gemeinde das sichtbare Zeichen dafür, dass dieser Mensch gläubig geworden ist. In der Gemeinde hören Christen gemeinsam auf Gottes Wort. Sie beten, sie feiern das Abendmahl, sie dienen Gott und einander mit ihrem Geld, Zeit, Kräften, Talenten und anderen geistlichen Gaben. Ein wahrer Christ sucht also Anschluss an eine lebendige und bibeltreue Gemeinde. Es ist eine Tragödie unserer Zeit in unserem Land, dass es oft keine Gemeinden gibt in der Nähe, keine bibeltreuen Gemeinden mehr gibt. Und Menschen sind auf der Suche nach diesen Gemeinden und Gott versteht das und weiß das. Eine lebendige Gemeinde zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass sie der biblischen Lehre folgt und nicht menschlichen Philosophien und bemüht ist, ihr Leben nach dem Muster der ersten Gemeinde in Jerusalem und nach der Lehre der Apostel auszurichten. Das kennzeichnet eine lebendige Gemeinde. Es ist wichtig zu verstehen, dass weder die Nachfolge selbst noch die Mitgliedschaft in einer Gemeinde eine Leistung eines Menschen darstellen, die ihn retten kann oder soll. Gerettet wird der Mensch durch den Glauben an Jesus Christus und die freie Gnade Gottes allein. Und diese Erlösung, die Vergebung der Schuld, ist ein Geschenk. Ein Leben in der Nachfolge Jesu und die Integration in eine christliche Gemeinde sind lediglich unverzichtbare Beweise für die Echtheit des Glaubens. Halten wir also fest, ein Christ ist ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt. Sein Glaube äußert sich darin, dass er seine Sünden bereut und von seinem alten Leben der Sünde zu Gott umkehrt. Er wird zu einem Christen, zu einem Jünger und Nachfolger Jesu. Zu dieser Nachfolge gehört der Anschluss an eine neutestamentliche Gemeinde. Wenn Jesus also kommt, holt er diese Menschen bei der Entrückung ab. Die bekehrten und wiedergeborenen Christen, das heißt seine Jünger und Nachfolger, das heißt seine Gemeinde. Nun, eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird und die ich selber mir auch gestellt habe und stelle, ist, was ist mit Kindern? Was ist mit Kindern, die noch unmündig sind? Diese Frage beschäftigt ganz sicher viele gläubige Eltern. Was wird mit meinem Kind geschehen, wenn ich entrückt werde? Wird mein Kind dann alleine zurückbleiben in dieser grausamen Welt? Oder werden wir gemeinsam entrückt werden? Mein Kind, das noch zu klein ist, um eine Entscheidung zu treffen für Jesus, das noch unmündig ist. Nun, diese Fragen sind nicht unwichtig und sie sollten uns bewegen, ganz klar. Zunächst einmal, denke ich, sagt uns unser Empfinden, dass das unvorstellbar wäre, nicht wahr? Unvorstellbar, dass Gott unsere unmündigen Kinder schutzlos in dieser Welt zurücklassen und ihnen ihre Eltern bei der Entrückung plötzlich entreißen sollte. Das können wir uns einfach nicht vorstellen. So ist Gott nicht. Das würde Gott nicht tun, sagt uns unsere Intuition, unser Empfinden. Außerdem haben wir Beispiele des göttlichen Handelns in der Geschichte, die uns als Orientierung dienen dürfen. Zum Beispiel, als Gott sein Volk aus Ägypten herausführte, gehörten die Kinder, die selbst ja noch keine Entscheidung treffen konnten, ob sie ausziehen wollen, sollen, dürfen oder nicht, sie gehörten selbstverständlich automatisch dazu. Sie gehörten zur Gruppe der Herausgeführten. Warum? Ja, weil ihre Eltern Gott und Moses geglaubt hatten und ihre Kinder mitgenommen hatten. Nicht wahr? Die Kinder der Ägypter wurden nicht herausgeführt, weil ihre Eltern Gott und Moses nicht geglaubt haben. Übrigens, es gab einige Ägypter, die hatten sich angeschlossen an die Juden und sind mit ihnen rausgegangen, mit ihren Kindern gemeinsam. Wir müssen sagen, dass die Bibel uns keine gezielte, genau zugeschnittene Antwort auf diese Frage gibt, werden die unmündigen Kinder gläubiger Eltern entrückt werden. Aber sie lässt uns nicht ohne Hinweise. Eigentlich ist die implizierte Antwort der Bibel auf diese Frage aus meiner Sicht sehr eindeutig und durchaus beruhigend für gläubige Eltern. Die finden wir im 1. Korintherbrief. In diesem 1. Korintherbrief antwortet Paulus auf die Fragen, die neue Christen, neubekehrte Christen in dieser Gemeinde in Korinth bewegt haben. In Kapitel 7 geht es um Ehe und um Eheschließung. Offensichtlich dachten einige neubekehrte Gläubige in Korinth, dass sie sich von ihren ungläubigen Ehepartnern trennen müssen, weil sie nicht glauben. Und sie dachten, es gehört sich nicht für einen Christen, in einer Ehe mit einem ungläubigen Mann oder einer ungläubigen Frau zusammenzubleiben. Paulus erklärt ihnen aber, dass eine Scheidung auch in diesem Fall nicht der Wille Gottes ist. Wenn der ungläubige Partner bereit ist, mit dem Gläubigen zusammenzuleben, sagt Paulus, soll sich der Christ nicht scheiden. Er soll vielmehr für seinen ungläubigen Partner jetzt ein Wegweiser zu Jesus sein. Und dann sagt Paulus einen erstaunlichen Satz. Und dieser Satz beinhaltet indirekt eine Antwort auf unsere Frage, ob unmündige Kinder gläubiger Eltern entrückt werden. Wir lesen diesen Satz im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 14. Paulus sagt: Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau, die gläubige Frau, und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Ist das nicht erstaunlich, was Paulus hier sagt, und beruhigend zugleich? Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Paulus vermittelt den Korinthern hier mehrere wichtige Wahrheiten in diesem einen Vers. Erstens sagt der Apostel, dass die Kinder, die nicht mindestens ein gläubiges Elternteil haben, unrein sind. Tragisch, ja, aber das ist die Wahrheit der Bibel. Kinder, die ungläubige Eltern haben, sind unrein. Sie sind nicht heilig, weil ihre Eltern nicht heilig sind. Weil sie ihre Eltern nicht an Christus glauben, der jeden Gläubigen heilig macht. Zweitens sagt Paulus mit diesem Statement, dass die Kinder gläubiger Eltern heilig sind. Weil ihre Eltern zu Christus gehören und von Christus zu Heiligen gemacht und erklärt worden sind. Und drittens erklärt der Apostel den Christen in diesem Vers eine erstaunliche Wahrheit, die die Gnade Gottes noch einmal sehr herrlich und wunderbar für uns Christen macht. Paulus sagt, auch in gemischten Ehen, in denen nur ein Ehepartner gläubig ist, sieht Gott die Kinder als heilig an. Noch einmal. Auch in gemischten Ehen, in denen nur ein Ehepartner gläubig ist, sieht Gott die Kinder als heilig an. Er tut es, weil ein Elternteil gläubig ist. Der ungläubige Partner ist in diesen Ehen, sagt Paulus, durch den gläubigen Partner geheiligt. Sozusagen überschattet durch die Heiligkeit des gläubigen Partners im Hinblick auf die Kinder. Das bedeutet ganz sicher nicht, dass der ungläubige Ehepartner automatisch gerettet ist. Auf gar keinen Fall. Das kann in diesem Zusammenhang nur bedeuten, dass Gott die Kinder in solchen gemischten Ehen immer dem gläubigen Partner zurechnet und niemals dem Ungläubigen. Eckart Schnabel schreibt dazu in seinem Kommentar zum 1. Korintherbrief: Die heiligende Kraft Gottes und seines Geistes ist stärker als der Unglaube und die Unheiligkeit des Nichtchristen in diesen Ehen. Was kann das im Hinblick auf die Frage der Entrückung der Kinder bedeuten? Ein Christ ist erstens heilig, weil er durch Christus zu einem Heiligen erklärt worden ist. Es geschah ein Tausch am Kreuz von Golgatha. Mein schmutziges, sündiges Kleid hat Jesus angezogen und sein Kleid der Heiligkeit hat er mir gegeben und deswegen bin ich heilig. Zweitens ist ein Christ heilig, weil der Geist Gottes in ihm wohnt und er der Tempel Gottes ist. Deswegen ist jeder Christ heilig, weil er ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und drittens ist ein Christ heilig, weil er Gottes Eigentum ist. Alles, was Gott gehört, ist heilig. Immer. Selbst die Geräte im Tempel, alles, was dazu gehörte, war immer heilig, weil es Gott gehört. Wenn du Gott gehörst, bist du heilig, weil du Gott gehörst. Nicht, weil dein Leben perfekt ist, weil du Gott gehörst. Wenn Christus kommt, wird er bei der Entrückung also alle Heiligen abholen. Dazu gehören dann auch die Kinder der gläubigen Eltern, auch wenn nur ein Elternteil gläubig ist, weil Gott ihre Kinder für heilig erklärt. Nun die Frage, wie lange ist ein Kind unmündig und ist sozusagen automatisch durch den gläubigen Elternteil für heilig erklärt und teilt damit das Schicksal seiner Eltern oder seines gläubigen Elternteils, das lässt sich nicht erschöpfend beantworten. Dauert die Unmündigkeit bis zum 20. Lebensjahr? So war es bei den Israeliten. Ja, Gott hat gesagt, ihr wart alle ungehorsam, seid von mir in der Wüste abgewichen. Aber alle, die unter 20 waren, beim Auszug aus Ägypten, die werde ich verschonen. Sie waren unmündig, sie verstanden noch nicht, was sie taten. Ihr älter wart als 20, ihr werdet in der Wüste sterben müssen und nicht ins verheißene Land einziehen. Ist man vielleicht bis zu seinem 12. Lebensjahr unmündig, weil Jesus erst mit 12 Jahren in den Tempel zum Fest mitgenommen wurde, weil ein Kind damals von den Juden vermutlich schon mit 12 Jahren für religionsmündig gehalten wurde. Wir wissen es nicht genau. Es ist durchaus möglich, dass die Frage der Mündigkeit und der persönlichen Verantwortung individuell unterschiedlich ist. Gott kennt das Herz und den Reifegrad eines jeden Kindes und er weiß genau, ab wann ein Mensch in der Lage ist, eine klare, persönliche Glaubensentscheidung zu treffen. Bleibt noch die Frage zu klären, wer wird nicht entrückt werden? Auch diese Frage scheint ja auf den ersten Blick leicht zu beantworten, nicht entrückt werden alle Nichtchristen. Wenn Jesus kommt, holt er aber auch diese Menschen bei der Entrückung nicht ab. Die nicht bekehrten und nicht wiedergeborenen Christen. Das heißt Menschen, die sich zwar Christen nennen, in Wirklichkeit aber nicht Jünger Jesu sind und ihm nicht nachfolgen. Das heißt Christen, die nicht zu seiner Gemeinde gehören. Die Taufe als bloßes Ritual, die Kirchenmitgliedschaft auf dem Papier, die Teilnahme an den Gottesdiensten, die Mitarbeit in einer Kirche oder Gemeinde, das Opfern, das Spenden für gute Zwecke und selbst ein geistliches Amt machen einen Menschen nicht zum Christen und sind keine Garantie für eine Entrückung, wenn Jesus kommt. Die Warnungen Jesu sind in dieser Beziehung sehr, sehr klar und ernüchternd. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, prophetisch geredet, und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Stellt euch einmal vor, ein Mensch macht Wunder im Namen Jesu. Aber Jesus sagt, ich werde ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Auch abgefallene oder ehemalige Christen, also Ex-Christen, könnten wir sagen, werden bei der Entrückung der Gemeinde nicht dabei sein. Es gibt leider auch Menschen, die tatsächlich eine Bekehrung erlebt haben, Jünger Jesu geworden sind, die Nachfolge begonnen haben, aber dann nach einer gewissen Zeit Jesus den Rücken gekehrt haben und wieder den alten Lebensweg eingeschlagen haben. Menschen, die aus der Schule der Nachfolge ausgestiegen sind und Jesus wieder verlassen haben, sind abgefallene bzw. ehemalige Christen, die für die Entrückung nicht bereit sein werden. Im Hebräerbrief Kapitel 3, Vers 12 lesen wir, habt acht, liebe Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt euch vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, das ist ein Christ, Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Wenn wir den Glauben aber aufgeben, wegwerfen, steigen wir aus dem Christsein. Auch lauwarme, sagt die Bibel, und tote Christen werden nicht entrückt werden. Im Buch der Offenbarung werden 7 konkrete Gemeinden erwähnt, an die Jesus Christus persönlich einen Brief aus dem Himmel sendet. Und der Herr beurteilt das Leben und den Glauben dieser Gemeinden und er bewertet ihren geistlichen Zustand. Und 2 dieser Gemeinden erhalten kein Lob und werden von Jesus nur getadelt. Die Gemeinden Sardes und Laodicea. Die Menschen in Laodicea werden als lauwarme Christen bezeichnet und Jesus sagt, wenn ihr nicht Buße tut, werde ich euch ausspeien aus meinem Munde. Von der Gemeinde Sardes sagt der Herr, du hast einen Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Beide Gemeinden werden von Jesus aufgefordert, Buße zu tun. Aber wenn diese Gemeinden, wenn diese Christen die Buße verweigern, werden lauwarme und tote Christen nicht entrückt werden. Offenbarung 3, Vers 3. Jesus sagt dieser Gemeinde, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße, wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Wer wird also bei der Entrückung der Gemeinde zurückgelassen werden? Es sind die Nichtchristen, die Scheinchristen, die ehemaligen Christen, die lauwarmen und die geistlich toten Christen. Doch erst der Tag der Entrückung wird die endgültige Klärung der Frage bringen, wer zu welcher Gruppe dieser Menschen gehört. Erst bei der Entrückung der Gemeinde wird diese Trennung zwischen echten und nicht echten Christen sichtbar werden. Zu welcher Gruppe gehörst du? Wenn Jesus morgen seine Gemeinde abholt, erwartet dich eines dieser 2 Szenarien. Entweder du wirst angenommen und die unbeschreibliche Herrlichkeit des Himmels in die Herrlichkeit des Himmels von Jesus mitgenommen, oder du wirst zurückgelassen und musst die Schrecken der großen Trübsal und die Gerichte Gottes auf dieser Erde erleben. Eine unsichtbare Trennlinie, liebe Freunde, verläuft bereits heute durch unsere Kirchen und Gemeinden, durch unsere Häuser und Familien. Eine unsichtbare Trennlinie verläuft heute auch durch diesen Raum. Sie verläuft auch durch die Häuser unserer Freunde, die uns im Livestream zugeschaltet sind. Jesus sagt uns, wie diese unsichtbare Trennlinie sich auswirken wird. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird angenommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen. Die eine wird genommen und die andere zurückgelassen. Lukas fügt hinzu, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett liegen. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen. Zwei werden in einem Auto unterwegs sein. Zwei werden in einem Büro miteinander arbeiten. Zwei werden auf einer Schulbank in einer Klasse sitzen. Zwei werden in der Uni im Vorlesungssaal Seite an Seite sitzen. Zwei werden nebeneinander im Gottesdienst sitzen. Der eine wird mitgenommen und der andere zurückgelassen. Ich bin gerne in der Gemeinde. Ich komme gerne zu den Gottesdiensten am Sonntag. Aber es gibt einen Sonntag, an dem ich nicht gerne im Gottesdienst sein möchte. Und das ist der Sonntag nach der Entrückung der Gemeinde. Wirst du an jenem Sonntag hierher kommen? Zu einem Gottesdienst? Ich bin mir sicher, der Raum wird bis auf den letzten Platz besetzt sein an jenem Sonntag. Corona hin oder her. Viele werden stehen, mit Sicherheit. Man wird händeringend nach jemandem suchen, der eine Predigt halten könnte. Nach jemandem, der eine Erklärung für das Geschehene abgibt. Nach jemandem, der etwas Hoffnung, etwas Zuversicht vermitteln kann. Ich wünsche mir, dass du an jenem Sonntag nicht hier bist, im Gottesdienst. Ich wünsche mir sehr, du wärst heute hier, wenn du dabei sein konntest, aber aus Bequemlichkeit hast du es nicht gemacht. Aber an jenem Sonntag wünsche ich dir nicht, dass du hier bist. Wie kann ich wissen, dass ich entrückt werde, wenn Jesus morgen kommt? Die alles entscheidende Frage lautet, kennst du Jesus als deinen persönlichen Retter? Hast du ihm seine Schuld bekannt und die Gnade der Vergebung angenommen? Mit anderen Worten, bist du wirklich Christ? Ein Christ ist ein Jünger Jesu, der Jesus nachfolgt. Es ist nicht immer einfach, aber es gibt keine Alternative dazu. Ein Christ lässt sich taufen und schließt sich einer lebendigen Gemeinde an. Ja, er macht immer noch Fehler, aber er lebt jeden Tag in der Nachfolge und steigt nicht aus. Heute kannst du diese unsichtbare Trennlinie überschreiten, über diese Linie gehen und die Seiten wechseln. Dazu möchte ich dir Mut machen. Komm zu Jesus, er hat noch nie jemanden abgelehnt. Lass dich versöhnen mit Gott. Denn er, sagt Paulus, ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Amen.